Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hi, willkommen zurück im Kulturkiosk.
Hallo.
Und heute schalten wir gleich rüber zu unseren Kollegen Georg und Tom.
Vom Metal-Podcast Thicker Than Blood. Viel Spaß.
Willkommen bei Thicker Than Blood, dem Heavy-Metal-Podcast. Georg und Tom, zwei Cousins, eine Leidenschaft. Macht euch bereit für Headbanging, Herzblut und jede Menge Heavy-Metal.
Ihr hört euren Lieblings-Metal-Podcast Thicker Than Blood. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Heute ist bei uns der Matthias Kellner, über den Wikipedia sagt, 19. September 1984 in Straubing geboren. Deutscher Liedermacher, Zeichner und Kabarettist. Grüß dich, Matthias.
Servus.
Heute werden wir vielleicht ein bisschen in den Dialekt abdriften. Wir versuchen das so hochdeutsch wie möglich hinzukriegen. Bei uns, ja, versuchen wir mal. Na, schaffen wir schon ganz gut, glaube ich. Genau. Ja, wir freuen uns total, dass du da bist, dass du zugesagt hast.
Ebenso.
Bist ja gut unterwegs mit deiner Musik, hast gerade so ein bisschen Sommerpause, hast du erzählt.
Ja, genau. Es ist meistens, in der Kleinkunst ist es meistens so, dass im Sommer dann, wenn die ganzen Festivals und solche Sachen sind, dann ist nicht wirklich, sind die Kleinkunstbühnen teilweise zu oder, es gibt einfach so viele andere Veranstaltungen, dass es jetzt nicht wirklich Sinn macht. Und ich finde das immer ganz gut. Das ist dann so ein Krafttanken vor dem dann doch wieder sehr busy Herbst und Winter.
Herbst und Winter, ja genau. Und ja, was uns zusammenbringt heute in einen Metal-Podcast, das ist ja eher untypisch für dich. Du bist, wie gesagt, Liedermacher, bist da gut unterwegs. Aber ich habe dich gefragt, ja, gibt's denn noch den Mettler im Kellner? Und du hast geantwortet, ich zitiere, logisch gibt's den, ich höre täglich Metal.
Ja, tatsächlich. Das ist so, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Es war auf jeden Fall so die erste Musik, die ich so für mich selber entdeckt habe. Und also ich war davor, war ja riesen Fan vom Radio und sowas, weil bei meinen Eltern und bei meinen Omas und sowas überall ist immer Radio gelaufen. Und immer der Sender, ich sage jetzt den Sender nicht, aber der Sender, der immer so 30 Jahre hinten dran ist mit der Musik. So. Und den es auch so regional überall gibt, einfach so. Und das, ich habe einfach, da war ich so total Fan von Musik und schon. Und dann, als ich in die Schule gekommen bin, beziehungsweise als ich Schulen gewechselt habe, so muss ich sagen, mit 12 oder 13, da bin ich dann an den richtigen oder die zwei richtigen Typen gekommen, die mich dann eingeführt haben in die Welt des Metals und seitdem bin ich hängen geblieben.
Ja, wie gesagt, du bist ja heute eher als Solo-Songwriter unterwegs. Bist auf Tour. Wo findet man dich denn nach der Sommerpause dann wieder aktuell live oder auf Platte?
Also auf Platte halt über auf allen Plattformen, wie man so schön sagt. Und live gibt's alles auf meiner Homepage kellner-music.de. Da sind meine ganzen Termine aufgeführt.
Und dann holen wir jetzt aus, Tom, oder? Wir gehen von vorne.
Ja, von vorne ist mal eine gute Idee. Kurze Frage noch zu dem Radiosender. Ist das der Radiosender, wo man früher gedacht hat, die spielen alten Scheiß und mittlerweile denkt man, das ist die Musik meiner Jugend?
Ja, und man denkt sich, das ist, also ich bin letztes Jahr bin ich 40 geworden und da gab es plötzlich dann so einen Twist in dem Ganzen, wo man dann anfängt, diesen Sender zum Hören im Senderdurchlauf oder so und das erste Mal sagt, ja, gell, ist eigentlich ganz gut. Und zwei Wochen später hörst du das erste Mal den Satz sagen, das ist das Einzige, was du noch hören kannst im Radio. Und dann weißt du, der Verfall hat begonnen.
Ja gut, der macht von niemandem halt. Aber geh mal ein bisschen zurück in deine Jugend. Du hast ja gesagt, du bist da eingeführt worden von Kumpels in die Musik. Gab es da irgendein Album, ein Song, ein Konzert, irgendeine Initialzündung?
Als ich auf diese neue Schule gekommen bin, da bin ich neben einem gehockt. Wir haben uns nicht gekannt. Wir sind vorher jeder auf andere Schulen gegangen, aber wir haben uns so angeschaut und es irgendwas war, hat passt so. Und dann haben wir uns einfach zusammengeguckt und haben uns unterhalten über alles Mögliche und der hat mich halt einfach über alle möglichen Bands ausgefragt. Und ich habe von keiner ich habe den nicht kennt einfach. Ich habe keine von diesen Bands, habe ich gesagt, ja, kenne ich auch nicht. Und zwei Tage später ist er dann mit einem, wie man das damals so gemacht hat, mit einem Mixtape dahergekommen und hat gesagt, da ist jetzt alles Wichtige zuerst einmal drauf.
Also auf Musikkassette.
Auf Musikkassette überspielt, genau. Also nur um das nochmal einzu, weil gerade habe ich gesagt, ich bin 40 geworden und ich werde da manchmal von Leuten drauf angesprochen, wenn ich von Kassetten rede, dass die sagen, das hast ja du überhaupt nicht mehr mitgekriegt. Also erstens einmal bin ich in Niederbayern aufgewachsen, da dauert alles ein bisschen länger. Zweitens hat mir der Kumpel zum Beispiel, der hat schon CDs gehabt, aber er hat es halt auf Kassetten aufgenommen, weil ein CD-Brenner, das war dann damals vor 20 Jahren, dann, das war dann schon was Besonderes. Also das haben nicht viele gehabt bei uns. Oder wenn überhaupt irgendjemand. Und deswegen genau hat er mir das auf Kassetten gespielt. Und auf der Kassetten, das war so eine Einführung in den Metal, wo man sagt, eigentlich so ein bisschen für Fortgeschrittene. Ich glaube, der erste Song war Dissection, Night's Blood, der zweite war Morbid Angel, der dritte Benediction. Also es war, im Endeffekt kam dann raus, er hat die meisten von diesen Songs von einer Death is Just the Beginning CD, das damals ein wahnsinniger Sampler war. Ich weiß nicht, wie viel das davon gibt, 5, 6, 7 verschiedene oder sowas. Und ist, glaube ich, von Nuclear Blast veröffentlicht worden. Da waren natürlich dann dem Namen entsprechend sehr viel Death-Metal, ein bisschen Black-Metal-Sachen, aber sehr viel Extrem-Metal-Sachen einfach drauf. Und das war so meine Einführung in das Ganze. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an speziell den ersten Song, Night's Blood von Dissection, oder Dissection, ich weiß nie, wie man es ausspricht. Da ist so bis jetzt eine meiner Lieblingsbands, Dissection, einfach deswegen, weil der Typ, der John, der sich auch irgendwann ins gnostische Chaos geschossen hat, ein unglaubliches Gefühl gehabt hat für Melodien und für so, wie soll ich sagen, für so dissonante Melodien und ganz viel in der Moll-Pentatonik alles Mögliche umeinander gespielt hat und gehaut hat und hat sich wirklich gut auskennt, mit dem das Ganze zu verbinden. Und das war einfach so eine Macht. Und dann war in der Mitte drin auch noch so ein Akustik-Gitarren-Teil drin, der wunderschön gemacht ist. Und ich glaube, ich habe mir den Song allein mal 100-mal angehört an dem Tag, wo ich die Kassetten mit heimgebracht habe. Und war verkauft einfach. Es war so wie, yeah, das ist so eine Emotion, das ist so eine Kraft, die da dahinter ist, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. So. Also an den speziellen Song kann ich mich sehr gut. Das war die Einführung in das Ganze. Danke nochmal an den Andy Wörl. Immer nur ein guter Freund von mir. Schöne Grüße.
Das ist ja doch eher ein bisschen ein ungewohnter Einstieg, weil normalerweise fängt man mit Sachen an, die ein bisschen mainstreamiger sind. Also ich bin damals mit Guns N' Roses eingestiegen und mein Gott, die waren auch in der Bravo ziemlich präsent. Das ist bei Dissection jetzt vermutlich eher nicht der Fall. Aber wie ist denn dann weitergegangen bei dir?
Im Zuge von dem Ganzen war dann die erste CD tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, Godless Savage Garden. Das war eine EP von Dimmu Borgir, die damals ganz frisch, glaube ich, rausgekommen ist. Ich schätze mal, das war nicht die erste. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Nein, die erste, stimmt, die erste, die in diese Richtung dann gegangen ist, weil, also es waren zwei Typen. Der eine war der Wörl und der andere war der Fleischmann. Der Fleischmann, der kam eher so aus der Punk-Ecke und fand aber auch so Hardrock-Sachen und sowas gut und der hat mir dann AC/DC nahegelegt. So rum war's. Und dann habe ich mir blind einfach eine AC/DC gekauft, also so Taschengeld gekriegt und beim nächsten Mal in der Stadt einfach rein in Müller und nach AC/DC geschaut und die halt da war, die habe ich genommen.
Kann man ja wenig falsch machen, gell?
Eben, was dann im Endeffekt aber nochmal ein bisschen für mich damals zuerst eine Enttäuschung war, weil es war die Jailbreak. Ich glaube, das ist eine EP oder so, oder ich glaube 7 Songs oder irgend sowas sind da drauf, mit Bon Scott als Sänger. Und das erste, was ich aber gehört habe, war Brian Johnson als Sänger und habe mir dann gedacht, oh, der klingt aber ganz anders und habe es zuerst einmal verworfen. Inzwischen ist es meine liebste Ära von AC/DC, die Bon Scott-Ära. Genau, das war die erste CD, die ich mir gekauft habe. Die Godless Savage Garden war dann die erste Extreme Metal, wenn man Dimmu Borgir zu dem Zeitpunkt, man schon nicht mehr so extrem wie die ersten
Platten. Ja,
aber Immerhin, genau, ja. Und es ist ein großartiges Cover von Metal Heart, von Accept ist drauf, auf der EP. Mhm. Genau, das war dann, das war so ungefähr.
Und wart ihr dann so in der Clique so unterwegs zusammen auch, Konzerte oder habt ihr euch getroffen zum Musik hören oder wie war das da?
Genau, also zu dem Zeitpunkt war ich 13, das heißt, wir sind jetzt noch nicht wirklich auf Konzerte gegangen, weil es weil wir alle am Land gewohnt haben und ja, auf dem Land hat es nichts gegeben, aber dann gab es tatsächlich einmal ein Konzert, wo ich hindurfen habe, weil das irgendwie von der Schule aus, oder weil es war eine Schulband oder Schülerband, die da gespielt hat und dann war das irgendwie okay und es ging schon um 5 Uhr los oder sowas. Und die hießen damals Chester's Legacy. Weiß ich auch noch sehr gut. Ich bin auf einem kleinen Plätzchen von einem halben Quadratmeter gestanden, direkt vor der Bühne und hab die Typen mit Sicherheit nervigst angeschaut und die haben sich immer gedacht, was treibt der da? Aber ich war fasziniert davon, dass die da live jetzt stehen und Musik machen. Und die haben halt, wenn man es halt so macht als Schülerband, die haben halt Nirvana gecovert und ein Green Day Song war dabei und ich glaube Enter Sandman haben sie auch gespielt. Also so halt alles, was irgendwie cool war und populär und was man so kennt hat. Und dadurch, also allein durch diesen Abend habe ich halt 10 neue Sachen für, was Nirvana, also ich war wirklich so ein absolutes Landei, der keine größeren Cousins gehabt hat oder irgendwas, die irgendwie so Muck gekehrt haben oder so. Ich habe kein Bravo gelesen. Ich hab nur, für mich war, Musik ist das, was im Radio kommt. Das ist Musik. Das war alles, was ich kennt habe. Und dann bin ich halt, ne, und dann jetzt mal, wenn du mit irgendwelchen beieinander warst und die haben da von irgendeiner Band verzeiht, was, wie? Und was machen die? Ja, die klingen wie eine Mischung aus AC/DC und bla bla. Was, echt? Ja, AC/DC finde ich cool. So. Und ich finde, es war unglaublich aufregende Zeit, weil du halt einfach jeden Tag irgendwas Neues entdeckt hast und geschaut hast. Aber dann, ab dem Zeitpunkt war dann für mich klar, okay, ich muss mehr auf Auftritte gehen. Und ich bin dann im Endeffekt auf jeden Auftritt gegangen, der irgendwie in Straubing und Umgebung war und für mich zu erreichen war, ab 15 dann. Also als ich ein Mofa gehabt habe und da überall hinfahren habe können und meine Spätzeln auch alle Mofas gehabt haben, dann sind wir halt ganz viele lokale Bands einfach, also genau, da sind wir hier.
Wann hast denn du dann angefangen, selber Gitarre zu spielen?
Das war schon früher tatsächlich, lustigerweise. Ich habe mit 8 angefangen, Gitarre zu spielen. Einzig und allein deswegen, weil mein Cousin, der 2 Jahre, 3 Jahre älter ist als ich, der hat Gitarre gespielt. Und ich war so wie, ach, das war doch halb was, ich möchte auch Gitarre spielen. Und habe aber, wie gesagt, also ich habe mich musikalisch überhaupt nicht auskennt. Ich hatte keinen, ich möchte Gitarre spielen, um dann das oder das Lied zum Spielen oder so, sondern einfach, ich möchte einfach Gitarre spielen können. Dementsprechend war dann auch meine Motivation die längste Zeit. Es war halt so wie, ja, okay, dann übe ich halt jetzt wieder eine halbe Stunde jeden Tag. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, warum. Ich wollte einfach Gitarre spielen können. Und dann habe ich das. Und dann irgendwann, als dann die Leidenschaft wirklich für Musik dazugekommen ist, so wirkliche Leidenschaft, dann ist es angegangen, dass das auch Sinn gemacht hat für mich, warum ich Gitarre spiele. Also die Gitarre oder das Gitarrespielen hat vorher schon gewusst, was ich mache oder nicht. Oder mag oder nicht.
Checkt uns auf Instagram. Wir posten ständig neuen Foto- und Videocontent zur Show.
Hast du dann auch schon angefangen, die ersten AC/DC-Songs zu klampfen?
Oh ja, also zu der Jailbreak zum Beispiel habe ich unglaublich oft dazu gespielt. Früher gab es ja noch nicht die Möglichkeit, im Internet nachzuschauen, wie man sowas spielt, sondern du bist einfach vor der Anlage gehockt und hast dieses Riff halt so lang abgespielt und so oft umeinander probiert auf der Gitarre, bis du die richtige Stelle gefunden hast und dann, so, oh cool. Und dann einen ganzen, und da ist AC/DC natürlich super, weil die Riffs jetzt meistens nicht sehr aufwendig waren, so die Haupt Riffs, also ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich, wo haben wir den noch nicht? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es gab irgend so das war irgendwo in einer Strophe. Und als ich das rausgefunden habe, dass man bin ich den ganzen Tag da gehockt und habe. Und ich fand es einfach nur grandios, dass das, weil es so einfach war und trotzdem also so kraftvoll und sowas. Und auf das hin wollte ich dann auch natürlich eine E-Gitarre haben und so. Und dann war es eh vorbei.
Hast du dann irgendwo eine Rockband gespielt?
Oh ja, ich hab zig Bands gehabt. Also ab dem Zeitpunkt von, ja, wobei meine erste habe ich mit 13 oder 14 gehabt. Da haben wir aber echt, also wir haben sofort so eigene Songs geschrieben irgendwie. Weil wir nicht gewusst haben, was wir sonst spielen, oder weil alles andere zu schwer war, zu spielen, nachzuspielen. Deswegen haben wir gesagt, schreiben wir eigene Songs, die können wir so einfach machen, dann passt, dann können wir so alle spielen. Und dann ging das langsam los, dass ich halt gemerkt habe, okay, die eine Band ist jetzt schon ganz cool. Das war auch so, wir haben dann irgendwann einmal halt irgendwelche Punk-Sachen, NoFX und so, solche Sachen gecovert. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so, das ist mir irgendwie, das muss härter werden. Und dann habe ich mit ein paar Freunden, habe ich dann, was damals gerade so total groß war, eine New-Metal-Band gegründet, wo wir. Also ich war so ein riesen System of a Down-Fan dann, als das halt mit 17 oder was ich da war. Und System of a Down und Cold Chamber und
Static Korn X.
Static X. Der ist ja wieder auferstanden, gell?
Ja, ja, genau. Bei Wacken jetzt.
Der Rain. Und genau, solche Sachen. Und dann haben wir, genau, dann haben wir einfach zu viert haben wir da dahin geprobt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist cool, aber das ist noch nicht alles. Und dann habe ich mit meinen Spätzeln habe ich noch eine Punk-Band, also so eine Punk-Metal, irgendwas dazwischendrin Band gegründet, mit bayerischen Texten tatsächlich. Ludmilla Gstenzelschwingers haben wir da geheißen damals. Es war sehr verwirrend immer für Leute, weil die teilweise Leute bei Konzerten waren und gemeint haben, wir spielen Gstenzel. Und dabei haben wir von Hypocrisy Roswell 47 übersetzt mit 47 Bar Russwürst und solche Sachen.
Guter Trick. Ja.
Und dann auf, also da, so der Freundeskreis, der sich da gebildet hat, da war dann unter anderem auch der Ludwig Maurer, der Maurer Lucky war da dabei, der hat auch eine Band, die Seasons in Black, die es damals auch schon gab. Und der Luke hat gerade Krebs gehabt, glaube zwei Jahre vorher oder sowas, und hat dann ein Festival gemacht, Metal gegen Krebs, bei ihm hinten im Wald. Und eins unserer Demos von den Ludmilla Gstenzelschwingers ist da immer rumgegangen, anscheinend in der Clique. Und deswegen hat der Luke uns dann angerufen und gesagt, hey, kommt's vorbei, spielt's bei mir auf diesem Metal gegen Krebs. Ich glaube, die Hauptband waren damals die Apokalyptischen Reiter an einem Tag und Haggard am anderen Tag. Mhm. Und Holy Moses waren noch dabei und Samael und also der Luke ist ein unglaublich guter Socializer, der kennt unglaublich viel Leute und hat die alle irgendwie da gebracht in den bayerischen Wald hinten zum Thema. Und wir haben da auch gespielt und am gleichen Tag wie wir hat da eine Grindcore-Band gespielt, Dixor haben die geheißen, aus Töging waren die. Und das habe ich gesehen und habe mir gedacht, das möchte ich auch machen. Und die haben gerade einen Bassisten gesucht und dann bin ich bei denen eingestiegen. Dann habe ich noch eine Black-Metal-Band gehabt und ja, es waren alles immer so Bands, wo kurz bevor wir irgendwas aufgenommen hätten oder uns einmal hingeguckt hätten und gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir mal irgendwie einen Plan, wie wir es machen, hat dann einer der wichtigen Leute in der Band gesagt, nein, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Ganze.
Meine Freundin, die will nicht, dass wir immer so oft proben und lauter so diese Sachen. Und da muss ich sagen, da habe ich damals schon gemerkt dann für mich so, Alter, checkst du es nicht? Musik ist das Wichtigste, Alter. Checkst du es überhaupt nicht? Und genau, von daher, ich habe sehr, sehr viele Bands gehabt, aber aus keiner ist was geworden.
Und du warst aber Gitarrist, dann Bassist, aber nie Sänger, oder?
Sänger selten. Ich kann nicht wirklich so extreme Vocals, kann ich nicht. Und ich kann auch nicht hochsingen. Das heißt, das waren die zwei Sachen. Also wenn du, ich habe so ein bisschen so den Shout-Gesang in der New-Metal-Band, da habe ich so ein bisschen den Shout-Gesang gemacht. Da ich aber kein Rapper bin und hat das auch nicht so wirklich funktioniert. Also ich habe die länger Zeit, also bei den Gstenzelschwingers, da habe ich schon auch gesungen, aber das war eher, also es war sehr, 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 sehr punkig. Unser Claim to Fame war damals, damals gab es auf Antenne Bayern, glaube ich. Damals war der Fleischmann, der Fleischi war bei Antenne Bayern und die hatten am Freitag immer so ein Format gehabt, irgendwie so für jüngere Musik oder irgend sowas. Ne? Und da konnte man Demos hinschicken und da haben wir mit unserer Band eine Demo hingeschickt und sie haben es gespielt auf Antenne Bayern. Dann ist gegangen, hast ein Schließmuskelproblem, muss der Pampers übers Arschloch gehen. So, solche Sachen. Sie dürfen das gerne blieben. Und das haben die gespielt und wir waren so wie, geil, jetzt sind wir im Radio gelaufen, jetzt war es. Und dann, genau. Gescheiter Schwingers gibt es allerdings immer noch in verschiedenen Formen, immer wieder einmal, wenn jemand Zeit hat oder sowas. Zuletzt, glaube ich, haben sie beim Look tatsächlich auf irgendeinem Festel haben sie ein paar Songs gespielt. Weil der Look ist dann auch irgendwann eingestiegen als Quetschenspieler bei uns.
Aha. Aber ohne dich dann praktisch jetzt inzwischen.
Es gab eine kurze Überschneidungszeit, aber ich bin dann schon, weil ich bin dann nach Ringsburg gezogen.
Mhm.
Also ich komme aus der Gegend Straubing, eher so in Waldrei. Unser Band war alles so in die Richtung, wo der Ludwig halt wohnt. Stahlwang, Konzell. Und genau, ich bin dann halt weggezogen und habe zu dem Zeitpunkt dann auch musikalisch andere Ideen gehabt. Also ich war dann so ein bisschen durch mit dem Metal spielen. Hauptsächlich deswegen, weil es einfach schwierig war, Gigs zum kriegen. Mhm. Es war immer sau schwierig, irgendwelche Gigs zum kriegen. Es war immer sau schwierig, das zu organisieren, weil jeder halt irgendwie damals, entweder man war in der Lehre oder man hat, war nur auf der FOS oder sonst irgendwas oder nur auf der Schule und hat Abi gemacht und so. Und es kam einfach nichts zusammen. So, und wenn wir dann einmal einen Gig gehabt haben, das war dann der eine Gig, von dem wir dann gezehrt haben, ein halbes Jahr lang. Und das war mir einfach zu wenig. So, also ich wollte mehr Musik machen und ich wollte mehr Auftritte spielen und so weiter. Und dann bin ich nach Ringsburg gegangen, weil meine damalige Freundin, jetzige Frau, das Studieren angefangen hat. Und genau, und bin halt dann da rumgesandelt und habe die Akustikgitarre mehr für mich entdeckt.
Und dann bist du dort in die Singer-Songwriter-Schiene gerutscht.
Genau, also ich meine, ich war schon immer ein Fan von Fredel Fesel und Konsorten und solche Sachen. Das war auch so das, was bei den Gstanzlschwingers, das waren auch so welche der Einflüsse von uns. Und da habe ich dann alle Bands gleichzeitig aufgehört gehabt und habe mir einen Vierspur-Kassettenrekorder gekauft und habe mir gedacht, ich mache jetzt Singer-Songwriter-Mucke, da brauche ich bloß eine Gitarre und meine Stimme, da kann ich machen, was ich will. Da müssen wir auf keinen Schlagzeuger warten, der wieder mal zu spät kommt und keinen Bassisten, der seine Parts immer noch nicht gelernt hat und so weiter und so fort. Und genau, und dann habe ich da in der Musik meine Erfüllung gefunden. Oder im Machen von der Musik auf jeden Fall. Hören tue ich inzwischen tatsächlich sehr viel mehr Metal, als jetzt eine Singer-Songwriter-Mucke oder sowas her, weil das ist so für mich das Liedermacher-Zeug und das Musikkabarett und sowas, was ich mache, das ist Apps, das mache ich unglaublich gern live. Und ich darf jetzt nimmer, ich will jetzt nimmer in einer Metalband spielen. Das ist irgendwie, it's a young man's game. Und entweder du hast es dann geschafft irgendwann einmal so, für mich jetzt, also für mich natürlich. Du hast es geschafft irgendwann und kannst dann auch regelmäßig Auftritte spielen und so weiter. Dann ist das mit Sicherheit eine sehr erfüllende Sache. Aber dass ich jetzt noch mehr Band gründe und versuche da irgendwie Fuß zu fassen, das ist, das sehe ich nicht. Hören allerdings tue ich, wie gesagt, eigentlich keine Liedermacher-Musik oder sowas. Hören tue ich sehr viel Metal. Das ist so mein Hobby im Hobby. So, das ist ja das Schöne an der Musik oder überhaupt an kreativen Sachen, dass es immer ganz viele verschiedene Formen dieser kreativen Sache gibt. Und eine Sache macht man vielleicht lieber, andere hört man oder genießt man viel lieber.
Aber bleiben wir mal kurz bei der Musik, die du jetzt spielst. Auch wenn du jetzt momentan keinen Metal und schon gar keinen Extreme Metal spielst, um deine Miete zu verdienen. Gibt es irgendwas aus dem Metal, was du dir für deine Musik bewahrt hast, was du da auch einfließen lässt?
Nein, es gibt, also für mich ist es sehr, sehr eng verbunden tatsächlich sogar, weil was, also wenn man darüber nachdenkt, über den Metal und dieses unglaublich große Genre, das ist ja so viel, also es ist ja sehr unglaublich, was es für Metal gibt. Ich meine, heutzutage ja noch so viel mehr als damals, aber selbst damals, ich war ja nicht in der Anfangszeit des Metal dabei, wenn man sagt, da gibt's drei Bands, die das machen und die kannst du auch hören, so quasi. Sondern damals gab es ja schon unglaublich große und für mich ist es einfach so, dass das Metal ist hauptsächlich ein Gefühl. Das ist eine Community, das ist a Like-Mindedness, das ist so eine Verbundenheit, die man hat drüber. Also ich meine, ich verzeihe das immer wieder gern, wenn halt das Gespräch mit irgendwelchen Fans oder Konzertbesucher drauf kommt, was ich für Musik höre und dass ich Metal höre und sowas. Dann sind das natürlich oft Leute, die auch sagen so, um Gottes Willen, ja, sind lauter so wilde Lungs oder die, ne? Und ich sage, ich kann mich noch erinnern, ich war mal auf einem Konzert in Minger, im Backstage, im alten Backstage. ja, wie war das noch? Und da hat Mortician gespielt. Eine super Hardcore, Grindcore, super schnelle Splatter-Texte, bla bla bla. Jeder Song hat ein 3 Minuten Intro und ein 30 Sekunden Song. Will Raymer, einer, der am tiefsten singt im ganzen Metal. Also du verstehst überhaupt nichts mehr. Der Schlagzeuger ist nach der Dreiviertelstunde, wo ich gespielt habe, einfach runtergefallen zu seinem Schlagzeughocker, weil er nicht mehr gekannt hat. Es war nur... Und da drin, es war zu schnell zum Headbangen. Die Mucke war zu schnell zum Headbangen. Jetzt sind alle so drin gestanden und haben denen zugeschaut, wie sie sich gegenseitig praktisch aufhoben auf der Bühne. Und das war so ein geiles Gefühl, diese Community, dieses Gefühl von, und ich meine, jeder, der im Metal irgendwie verwurzelt ist, weiß, Metal-Leute sind die liebsten Leute überhaupt. Ja. Auf Metal-Festivals sind die Leute am liebsten drauf überhaupt.
Ja.
Es ist eine wenn du früher, als ich auch noch so zu erkennen gewesen war mit lange Haar und immer am nieten Armbandl dran und so, bla bla, du hast von der Weide einen gesehen, der nach Metal ausgeschaut hat, und es war sofort so, alte Ehre. Und die Chancen waren groß, dass in dem Landkreis du den wahrscheinlich auch schon irgendwann 20 Mal auf irgendeinem Konzert gesehen hast oder sowas. Das ist so etwas, das mich unglaublich aufbaut, dieses Gefühl, und das mich auch inspiriert, einfach nach wie vor. Das inspiriert mich zum Songschreiben, das inspiriert mich dazu, Sachen auch so zu machen wie Metal-Bands, nämlich dass man zum Beispiel sagt, na, der Song, der taugt so. Und wenn die Plattenfirma sagt, ja, wir wissen nicht, ob der mit auf die Platten drauf soll, weil der passt nicht so ganz zum Rest oder sowas. Dieses zum sagen, scheiß drauf. Ich, weißt, also nicht so aus der Pop-Richtung in das ganze Roh gehen und sagen, ja, wenn's gut ankommt, das ist gut. Wenn's populär ist, dann ist es gut. Sondern von der, ich möchte so machen, wie ich will. Also wie es ich in meinem Kopf her, also wie ich mir das vorstelle. Und so möchte ich es auch rausbringen. Und nicht... Weil sie das oder das jetzt besser verkauft. Ich finde, das ist auch eine sehr Metal-Sache. Wobei man auch sagen muss, natürlich inzwischen ist der Metal teilweise auch ein bisschen durchzogen von dieser kommerzialisierten Herangehensweise. Solche Bands gibt es schon auch. Aber nach wie vor im Großen und Ganzen ist es so. Also ich meine, wenn du Metal machen willst, weil du Geld verdienen willst, dann bist du auf dem falschen Planeten auf jeden Fall. Also weil die Chancen, dass das wirklich funktioniert oder sowas, ist einfach irre. Ja, also
ja.
Es gibt so viele Bands, die sind so gut, und die werden es nie groß machen, weil einfach die Musik zu sparte ist für das Ganze. Und so dieser DIY-Gedanke ist sehr diese Verbundenheit zu den Leuten, zu den Fans, untereinander, das ist etwas, das ich einfach tagtäglich im schwarzen Herzen trage.
Ja.
Wenn du so mit Fans über die Musik sprichst, die du privat hörst, was kommen dir da für Reaktionen? Weil da gibt es ja bestimmt ein paar, die glauben, du hockst jeden Abend daheim und hörst Neil Young und Fredel Fesel in Rotation.
Ja, ja. Ja, genau. Also natürlich sind die Leute dann total überrascht. Vor allem aber auch deswegen, weil man halt auch sagen muss, also so mein, ich würde mal das sagen, das Genre, in dem ich mich am meisten nach wie vor bewege, ist halt Extreme Metal, hauptsächlich alter Death Metal, so 80er, zwischen Mitte 80er und Anfang 90er Jahr und sowas, und das ist natürlich dann noch weiter weg, weil inzwischen ist es ja sehr viel populärer geworden, jetzt halt irgendwie Iron Maiden kennen jetzt halt auch Leute, die früher mit Metal überhaupt nichts zum Tor gehabt haben Iron Maiden schon mal gehört, ne, oder von Judas Priest oder sowas, also, oder von jetzt halt natürlich mit Ozzy Black Sabbath und solche Sachen. Das war ja früher absolutes Teufelszeug, muss man ja mal sagen, ne? Also vor meiner Zeit zumindest. Und es ist schon ein bisschen mehr sozialisiert worden, das Ganze. Bei Extreme Metal ist es dann eher so wie echt so, hä, Death Metal, sowas, okay. Und ich kann es ja selber nicht beschreiben, wieso das so ist, aber ja, es ist nicht das einzige Genre im Metal, das mir gefällt, aber es ist halt eins, das irgendwie so konsequent immer wieder durchscheint. Für mich, und das ist dann natürlich schon für Leute. Ich habe aber auch schon Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, ja, schick mir doch mal sowas rüber irgendwie, und dann schicke ich ihnen mal ein bisschen Zeug rüber oder mache ihnen eine Playlist und so, und dann sagen sie, ah ja, da waren schon ein paar Sachen dabei, die mir ganz gut taugt haben. Aber da schicke ich dann jetzt auch nicht natürlich die krassesten Black-Metal-Songs, die irgendwie 5 Minuten lang durchholzen und einer schreit, als hätten sie ihn abgestochen. Das ist dann natürlich nicht so gut zum Reinkommen. Aber zum Beispiel so Stoner-Rock und Stoner-Metal-Sachen, da kannst du die Leute ganz gut catchen, weil das hat klaren Gesang oftmals oder verständlichen Gesang zumindest und hat coole Riffs und groovige Riffs und sowas drin. Und da sagen dann schon viele Leute, ah ja, ach cool, nice, ja, hören wir jetzt öfter mal an oder hören wir mal die Platten an oder so. Eine gute Sache, die man jemanden, der mit Metal nichts zum Tun hat, rüberschicken kann, sind zum Beispiel die Spiritual Beggars. Mhm. Das schwedische Hardrock-Metal-Stoner-Metal-Band. Gute Songs, großartige Songs und geht ins Ohr und ist fast schon, wie soll ich sagen, fast schon schmissig.
Kurze Werbung in eigener Sache. Abonniert Thicker Than Blood auf dem Podcaster eurer Wahl. Erzählt euren Freunden von uns. Und was uns wirklich am meisten hilft, ist die einmalige Bewertung des Kanals. Stay heavy!
Gibt's ein Album oder gibt's mehrere Alben, die dich über ja vielleicht schon Jahrzehnte hinweg begleiten, die du immer wieder hörst?
Da hätte man eine Auswahl. Also Storm of the Light's Bane von Dissection ist nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingsplatten in der so Blackened Death Metal, da das jetzt einmal nenne, in dem Genre. Die erste Morbid Angel, Altars of Madness, das mag ich auch nach wie vor unglaublich gern. Scream Bloody Gore von Death, also ganz viel so Debütalben. Mhm. Warum, weiß ich nicht.
Ja, weil die vielleicht noch ein bisschen chaotischer und roher sind, oder?
Als die Zweitlingswerke dann. Wahrscheinlich, genau. Und ich bin auch so ein bisschen, ich bin so ein bisschen so eine zwangsgesteuerte Person in der Richtung. Ich habe wahrscheinlich dann auch angefangen, okay, Morbid Angel gibt's, dann hören wir jetzt mal die erste Platten als erstes so, weil das ist ja das erste, was die rausgebracht haben. Und dann halt drauf hängen bleiben oder sowas. Aber die Altars of Madness, glaube ich, also das ist so eine Platten, ich weiß nicht, wie oft ich die schon angehört habe. Und dann, ich versuche gerade noch irgendwas, das jetzt nicht so in diese extreme Richtung geht, muss ich mir kurz meine Playlists befragen, was wir da so drin haben. Das sind alles. Paradise Lost. Als Paradise Lost mainstreamiger geworden sind, mit, ich weiß nicht, wie die Platten geheißen hat, Mouth war da drauf. In my mind, in my mouth. Vielleicht war die sogar selbst betitelt. Ich glaube, die ist 99 oder sowas rausgekommen. Weil ich war ein großer Fan von Paradise Lost und dann haben wir gedacht, ja, jetzt werden es kommerziell und wird. Aber es war eine coole Mischung aus Depeche Mode und so Gothic Rock, Gothic Metal. Das war wahnsinnig gute Platten. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Wahrscheinlich hat es keinen Namen. Aber die haben wir auch. Also die höre ich immer noch, die kommt immer wieder mal auf meiner Playlist durch und höre mir immer noch gern so auch eine Empfehlung.
Wo wir jetzt gerade bei der Playlist sind, gibt es aktuelle Neuerscheinungen, die du hörst? Oder neue Bands?
Die Heimat von Heaven Shall Burn.
Tom, da sind wir bei dir.
Da sind wir beieinander.
Heaven Shall Burn ist so eine Band, früher zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal von einer gehört habe, habe ich es ein bisschen belächelt, weil ich gesagt habe, Metalcore oder wie auch immer das bezeichnet worden ist damals. Es war so wie, viel zu kommerziell das Ganze. Und dann irgendwann einmal habe ich es natürlich, wie es halt dann immer so ist, ne? Du hörst dann bei irgendeinem, lasst irgendwas laufen, du sagst, Alter, was ist denn das? Heaven Shall Burn, Alter. Und du sagst, was, das ist Heaven Shall Burn? Und das war wirklich, also keine Ahnung, es war wahrscheinlich Black Tears oder irgend sowas, also halt alte Nummer. Und dann, ja, und seitdem finde ich die wahnsinnig gut. Sind auch menschlich unglaublich stabile Herren. Weiß nicht, ist die ganze schon raus? Ich habe, glaube ich, ich habe bis jetzt bloß ein paar Songs gehört, ich habe gar nicht gewusst, ob die, genau. Aber also die Songs, die finde ich Wahnsinn. Die erste Single, die sie rausgebracht haben, sau gut.
Und inzwischen ist ja das fast schon ein bisschen oldschoolig, oder Tom?
Nein, inzwischen ist die Band, wie alt ist die?
Ja, eben.
20 Jahre.
Ja, sowas um den Dreh, vielleicht sogar ein bisschen älter. Die Heimat liegt tatsächlich hier hinter mir, quasi gerade auf dem Plattenteller. Und ja, gutes Album, gutes Teil, aber es sagt schon einiges und da spreche ich jetzt bewusst im Plural, dass wir über aktuellere Metal-Bands quatschen Und die erste Band, die uns dann einfällt, ist eine, die es seit mehr als 20 Jahren gibt. Das sagt schon einiges über uns aus.
Das ist, glaube ich, auch, das ist auch so eine Alterssache, glaube ich. Irgendwann bleibst einfach. Und ich meine, also ich entdecke zurzeit, um das kurz noch wegen aktuelle Sachen, ich entdecke zurzeit oder habe entdeckt so eine, es gibt jetzt so eine neue Bewegung von Bands, die alle klingen wollen wie in die 80er. Die haben Produktionen wie in die 80er, das sind Songs geschrieben wie in die 80er und da gibt es eine absolute Empfehlung von meiner Seite.
Jetzt bin ich gespannt.
Aus Schweden, Hellas. H-E-L-L-A-S.
Das sagt
eine schwedische
jetzt nichts, ne?
Band, die machen Prog, Rock, also das klingt so wie so eine Mischung aus Manila Road und nur ein paar solche Bands und vielleicht Pentagram und so, solche Bands aus dieser Zeit mit einem guten Schuss Fantasy drin. Also jede Platten ist immer so ein Konzeptalbum über Hellas, also so heißt die Band und so heißt auch der, es geht um einen, super, das ist Metal-Thema überhaupt, es geht um einen Ritter in einer Parallelwelt, die unserer nicht ungleich ist, aber mit gewissen Unterschiede und wie der mit irgendwie die korrupten religiösen Führer irgendwie ausmerzen will, irgend sowas, genau. Mit so Songs wie Stargazer und The Underworld of bla bla bla, solche Sachen. Und die Band finde ich wahnsinnig gut. Da habe ich gerade, von denen habe ich gerade einen Plattenlaufer. Das ist jetzt nicht die allerneueste, die ist, glaube ich, von 2021 oder sogar 2019. Und die liebe ich total.
Wie hörst du denn Musik? Sind das dann alles Playlists oder kaufst du dir auch die ein oder andere Platte?
Nein, ich kaufe mir gar keine Platten mehr. Ich hab noch einiges an Platten da, aber ich merke einfach, es passt nicht mehr in meine Zeit. Durch das, dass ich daheim praktisch keine Musik höre, sondern ich höre meine Musik beim Autofahren. Von dem mache ich viel, weil ich viel unterwegs bin. Da höre ich mir alle Platten an, da entdecke ich neue Sachen, indem ich mir Playlists von irgendjemandem anhöre und sowas und dann immer ganz wichtig schnell auf den Parkplatz rausfahren und schau, ach, das war geil, was war das nochmal? Und schnell die Platten gleich mal, okay. Ich unterstütze die Bands immer, wenn es irgendwie geht mit irgendwelche, also wenn die irgendwelche Crowdfunding-Sachen oder sowas machen, dann gebe ich da immer was dazu oder ich schicke gerne über ihren YouTube-Kanal als Member irgendwelche Kohle rüber oder sowas, aber ich merke einfach schon langsam, so großer Fan, wie ich vor dem Ganzen bin und ich meine, ich bin ja selber in dem Geschäft auch, du merkst einfach, der Verkauf von physischen ist deswegen einfach nicht mehr, also gibt natürlich Leute, die, wie gesagt, ich habe auch einen ganzen Haufen Platten daheim. Ich habe auch hinter mir hier gerade die von die Banana Fish bei uns, die ist gerade rausgekommen, die ist seit vor 25 Jahren, was ist die Scheibe rausgekommen, die haben es nochmal auf Vinyl rausgebracht und sowas. Aber wenn ich mir von jeder Band, die ich irgendwie geil fand, der Platten kaufe, ich brachte es nicht mehr unter und ich darf es mir nie anhören. Ja. Ich streame und höre es mir da. Es ist leider die Zeit für mich vorbei, glaube ich, von dass man vor der Platten irgendwie hockt und anhört. Und wenn ich dann hier im Studio bin, dann arbeite ich meistens selber an Musik und höre wenig.
Hast du mal überlegt, zusätzlich zu deinem Singer-Songwriter-Ding so ein kleines Metal-Nebenprojekt aufzusetzen?
Ja, ich habe tatsächlich eins. Also das ist allerdings noch nicht. Also es gibt einen Song. Ein Song, oder sagen wir mal so, es gibt mehr Songs, aber es gibt einen Song, der ist fertig. Und also das Demo von dem Song ist fertig. Da hat mir mein Spätzl und Bandkollege von der Bavarese, der Sebastian Horn, der hat mir da geholfen, auch ein großer Metalhead. Und der hat da die Extreme Vocals eingesungen und ich habe die Clean Vocals eingesungen. Und
genau.
Ich glaube, wir haben noch nicht einmal einen Bandnamen oder sowas, aber ich möchte es auf jeden Fall durchziehen. Ich brauche bloß einfach mal die Zeit, diese Songs fertig zu schreiben und das vernünftig aufzunehmen. Und dann werde ich es auch rausbringen auf jeden Fall, weil ich bin ziemlich stolz drauf, was das ist eine gute Mischung, was wir da machen. Und ich kann euch gerne am Ende von unserem Podcast kann ich euch gerne mal das Demo schicken. Dann könnt ihr es euch mal anhören.
Das wäre super.
Was das ist.
Den nächsten demnächst in Ihrem Bürgerhaus.
Genau. Nächste Woche im Jutz, bla bla bla.
Genau, ganz unten anfangen, richtig. Ja. Ja, gut. Und jetzt hast du Homeoffice gemacht, seit Corona machst du Platten oder hast du das ein bisschen angefangen mit Homeoffice und da geht es um Covers, die du machst. Mhm. Da hast du ja auch ein bisschen so die Rockrichtung teilweise drin. Mhm. Ich habe das übrigens da mal im Vorfeld in die Google KI, das ist ja jetzt alles KI, ne, eingetippt und da ist dann rausgekommen, ein Kellner im Homeoffice ist ungewöhnlich, da die Hauptaufgaben eines Kellners wie das Servieren von Speisen und Getränken ortsgebunden sind.
Ja, da habe ich einen Sonderstatus. Da musst du extra von der Regierung, musst du so einen Wisch holen, dass du das überhaupt darfst.
Also das hast du und machst jetzt auch seitdem immer mal wieder. Und da ist auch schon Black Sabbath was gekommen und AC/DC, glaube ich, war mal dabei. Gell?
AC/DC Journey habe ich auch schon dabei gehabt. Gut, hat eine Rockband immerhin noch. Ja, ja, genau. Also ich versuche da einfach Sachen auf Bayerisch zu übersetzen, wo es mich einfach interessiert, wie der Text in der Mundart funktioniert. Es gibt auch viel genug Songs, die haben nicht funktioniert. Genau, das ist inzwischen so ein fester Bestandteil meines Kreativarbeitens. Weil es Spaß macht, sich was anzuschauen, das es schon gibt und mit dem zum Arbeiten. Und weil es meistens eher eine große Herausforderung ist, selber was zum Schreiben. Und ich arbeite jetzt gerade an meinem neuen Album. Und da ist es einfach immer wieder eine schöne Abwechslung, wenn man irgendwas mit Musik macht. Weil mein Problem ist manchmal einfach, dass ich habe keine Hobbys, so, sondern alles, was ich mache, das mache ich irgendwie beruflich oder ist Teil meines Berufes. Und deswegen musst du dann so in deinem Beruf musst du praktisch so Hobbys raussuchen. Und eins meiner Hobbys ist halt diese Übersetzungen, diese bayerische Übersetzungen von Songs. Genau.
Da können wir dann hier anknüpfen. Und zwar, was können eigentlich so Singer-Songwriter vom Metal lernen? Inhaltlich, musikalisch.
Du kannst auf jeden Fall lernen, dass Songstrukturen mal aufreißen. Ja? Weil es gibt unglaublich viele Metal-Songs und da würde ich jetzt tatsächlich noch mit den Extrem-Metal noch mal so ein bisschen in eine extra Kategorie stecken, weil wenn du dir jetzt einen Maiden-Song so hörst oder Songs von Bands wie Halloween oder so Power-Metal und solche Sachen, da sind die Strukturen schon sehr ähnlich, wie jetzt in der Popmusik. Ne? Es gibt ein Intro, es gibt eine Strophe, dann kommt der große Refrain, dann kommt wieder eine Strophe, dann kommt der noch größere Refrain, dann kommt der Gitarrensolo, dann kommt noch mehr der Refrain, kommt noch mehr Gitarrensolo und dann kommt das Outro oder sowas. Ne? Also das ist, da gibt es eher so einen Bauplan. Es gibt natürlich auch Bands in dem Genre, die so ein bisschen rausgehen. Eine meiner absoluten Lieblingsbands, Blind Guardian, bei denen ist es nicht so, die sind sehr orchestral aufgestellt und machen ganz viele Sachen wieder anders. Aber zum Beispiel im Extreme Metal gibt es kein Refrain, einfach die häufigste Zeit im Extreme Metal. Es gibt Riffs, es gibt so Hooklines, ja, es gibt so ein Riff, wo du dich immer drauf freist, wo du früher auf der Tanzfläche gestanden bin. In Straubing gab es das Tiefenrausch, das war die Metal-Kneipen, die Metal-Disco. Und wenn du dieses Riff gehört hast oder das Intro gehört hast, dann hast du gewusst, oh, jetzt kommt der Song mit dem Riff. Wo du teilweise, also, keine Ahnung, Machine Head Davidian. Und dann weißt du schon, oh, geil, jetzt geht's gleich richtig rund. Und dann kommt das Hauptriff. Und du stehst da und headbangst. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei meinen Songs immer öfter mache, dass ich so Melodien drin habe. Melodien, die sind nicht der Refrain oder irgend sowas. Ne? Der Refrain ist vielleicht bloß ein Satz, was man ja oftmals so in so Liedermacher-Songs hat, da ist dann ein Satz, ist dann so die, um das geht's praktisch in diesem Song hier und dann kommt die nächste Strophe. Und es geht gar nicht so, gibt gar nicht so einen großen Refrain irgendwie. Manchmal schon, manchmal natürlich schon. Und im Metal ist es einfach alles viel freier. Da ist es so wie, passt diese Melodie nach dieser Melodie und kommen wir da gut irgendwie dazu nicken, kommen wir da gut dazu oder kommen wir dazu singen, ja, ist ja auch unglaublich wichtig. Ich meine, die ganze Power-Metal-Szene besteht immer aus dem, dass jeder Song hat einen Refrain, den du mitsingen kannst, wo du wo machen kannst. Und was unglaublich geil ist, wenn du in einer Gruppe drin stehst vor lauter verschwitzten, haarigen Menschen, die alle miteinander Valhalla mitsingen.
Deliverance.
Das ist einfach, sind wir schon wieder bei Heaven Shall Burn.
Ja. Und Blind Guardian.
Und Blind Guardian.
Wunderbare oh Gott, Coverversion.
Wir haben es perfekt gemacht.
Was für ein Ringschluss.
Ja, gut, wir hören sofort auf. Ciao. Und du kannst unglaublich viel lernen von dem Ganzen. Also ich, wie gesagt, ich ziehe da unglaublich viel Inspiration raus. Auch wenn man das nicht ganz klar hört in meine Songs, weil halt keine E-Gitarre dabei ist oder sowas, aber eine ganz wichtige Inspiration für mich.
Mhm. Gibt es denn Songs in deinem Repertoire, wo du sagen darfst, wenn man die spielt, wie Sun, nur halt mit verzerrten E-Gitarren, dann sind es eigentlich Metal-Songs?
Es gibt einen Song, der heißt Grum, und in dem geht es da praktisch, also der führt die Leute so ein bisschen auf eine falsche Fährte, da geht es erst darum, dass wo es alles scheiße läuft und wenn dein Kaffee ist kalt und dein Toastbrot verbrannt und dann haust du das Knie an und dann steigst du auf einen Lego-Store und so weiter.
Und, Verteidiger des Blödsinns, höre ich daraus.
Verteidiger! Genau, und genau, und dann im Refrain geht es aber dann so quasi drum, also eigentlich ist trotzdem alles gut, weil es ist immer alles gut außerhalb der Grum. Und das war zum Beispiel schon so ein Song, wo ich sagen muss, das ist so ein Thema, das eigentlich aus dem Metal rauskommt, wo man so über, da wo man, was man, was ich ja vorher eigentlich nicht kennt habe, als jemand, der mit dem Radio aufgewachsen ist, dass man über andere Themen schreibt, außer über, also ich habe kein einziges Liebeslied, weil das war für mich einfach immer, das geht nicht, das macht man nicht, das schreibt man nicht. Ne? Wenn Immortal so einen Song nicht schreibt, dann schreibe ich auch nicht so einen, also so. Ne? Wenn der Abbas sowas nicht schreibt.
Solange er das nicht so schreibt. Gell?
Solange der kein Liebeslied auf den Dämonats schreibt und dann das endlich wieder gut sind, die zwei.
Steht dir das mal vor? Ja.
Oh ja. Auf das warte ich und ich warte drauf, dass es mal so ein Balladenalbum von Darkthrone gibt. Weil ja, genau. Sie bringen alle zwei Jahre bringen sie irgendeine Platten aus und mit irgendeinem neuen Einfluss und irgendwann muss einfach mal so 70er Jahre Liebesballade, muss einfach mal rauskommen.
Ja, irgendwann ist es soweit. Wacken, 20 sind wir 20.
Genau. Und sie spielen aber dann nicht, weil das machen sie nicht.
Ach so, alles klar. Dann hätten wir noch eine Bitte, und zwar ein paar Empfehlungen vom Herrn Kellner. Fangen wir an mit, was ist ein Metal-Song, den man unbedingt gehört haben muss, deiner Meinung nach?
Ein Metal-Song, den man unbedingt gehört haben muss? Oh ja, da braucht es fast einen Klassiker, gell? Da braucht es fast einen Klassiker. Agent Orange, Sodom.
A fire that doesn't burn.
A fire that doesn't burn. Und im Speziellen das Riff, das da drin ist. Da ist in der Mitte drin ist so ein Riff, da wo das Schlagzeug erst Halftime spielt, dann Double Time und dann komplett ausflippt, wo der dieses Riff ist der absolute Hammer. Wenn sie es gut hinkriegen, bei Sodom ist es immer so live, manchmal nicht, manchmal schon.
Ja, in letzter Zeit sind sie gut drauf gewesen, in letzter weil das Zeit war ja das letzte Konzert.
Ja, genau, das war es jetzt. Mhm. Ja, stimmt, genau, das war es jetzt. Ja, also den Song darf ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja. Mhm.
Nächste Empfehlung, ein Album, das man sich unbedingt kaufen sollte, egal ob jetzt physisch oder digital.
Da war ich wahrscheinlich wieder Toxicity von System of a Down. Weil ich finde, es ist eine perfekte Mischung von massentauglich und hart. Und zwar richtig hart. Und ich glaube, das können viele Leute, die jetzt mit Metal vielleicht nichts zum tun haben mit dem Album damals schon was anfangen können und können sein in Zukunft, weil es einfach starke Melodien hat, aber trotzdem brutal hart sein kann. Ein absolutes Drummer-Album auch. Also wenn einer Drummer ist oder auf Drummer steht, hört euch die Platten an. Es ist eine Freude, selbst wenn man nichts anderes, auf nichts anderes aufpasst, nur dem Drummer zuhören, wie der eine Gaudi hat beim Spielen und so fett spielt.
Ja, die haben auch klasse Melodien. Gell? Auch die Nachfolgealben Mesmerize und Hypnotize, die waren ja auch klasse. Gell?
Wahnsinn.
Ja.
Und dann letzter Tipp, eine Metalband, die man unbedingt mal live gesehen haben sollte.
Ich muss jetzt mit meinem Fundus der Live-Gesehenen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so sind, aber wenn es so sind, wie ich gesehen habe vor 15 Jahren, dann ist es wirklich was wert, und zwar Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, als ich gesehen habe, war ich so wie, also ich finde die Mucke cool, ja, das ist, passt so in mein Death-Metal-Dingens rein und so weiter. War jetzt nie ein Riesenfan von Cannibal Corpse. Aber bin da hier mit einem Spätzl und hauptsächlich aber, glaube ich, bei einer der Bands davor singen wollte. Ich glaube, da waren damals Behemoth oder sowas, waren eine der Vorbands. Also wie gesagt, das ist schon länger her, 15 Jahre oder sowas her. Und dann habe ich gesagt, gut, gehe ich hin. Und es war wirklich, der erste Song ist losgegangen mit Cannibal Corpse, und es war so, als wäre so eine, im wahrsten Sinne, eine Dampfwalze über uns alle drüber. Also wir sind alle so drin gestanden, so wie, Alter. Und so ist das dann eine Stunde lang durchgegangen. Die waren super tight. Der Corpse Grinder hat eine lustige Ansage nach der anderen gemacht. Eine blöde Ansage nach der anderen. Hat die Leute immer verarscht in der ersten Reihe und hat sie irgendwie so, hat so, hey, come on, yeah, funny hat. Sowas. Es war Entertainment, es war klasse Musicianship. Jeder, der da umgestanden ist, hat genau gewusst, was er tut, hat genau gewusst, wie sein Instrument klingen muss. Der Sound war super gut und ja, es war eine perfekte Show. Also wie gesagt, ist schon eine Zeit her, die Männer sind auch nicht jünger, werden auch nicht jünger, aber das darf ich jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist eine der besten und bekanntesten Death-Metal-Bands, die es gibt auf diesem Planeten, und auch noch welche der Mitbegründer dieses Genres, wenn man jetzt halt mal sagt, wann ist die erste rausgekommen, 89 oder so. Ziemlich früh dabei.
Da noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Es ist ein großer Spaß, dem Herrn Corpse Grinder himself, also George Fisher, auf den Socials zu folgen, also vor allem Instagram, und da so die Bilder anzuschauen, ja, wie er so mit seiner Family durch Disneyland läuft. Das ist schon ein großer Spaß.
Und immer diese kleine Plüschmanschgerl sammelt, genau, ja, ja.
Ja, wunderbar, danke dir. Dann waren das drei Empfehlungen. Dann sind wir auch schon nahe am Ende. Zum Schluss, was würdest du den Metalheads da draußen mitgeben wollen, gerade denen, die vielleicht einmal ein bisschen was anders ausprobieren wollen?
Prinzipiell, überhaupt, es ist schon sehr viel besser geworden, aber so das Gatekeeping muss einfach aufhören, so gut möglich es euch ist. Ja, jeder hat da seine eigenen Schmerzgrenzen oder so weiter, aber sperrt euch nicht dagegen, wo es zum Hören, das vielleicht gerade populär ist oder so, sondern hört es euch mal an. Also ich habe ganz, ganz lange Zeit, war ich ganz schlimm so drauf, dass ich immer gesagt habe, naja, das, was weiß ich, Sabaton oder irgendwas, das ist doch Kommerzrotz oder irgend sowas, ne? Und dann hörst du so und dann sagst, oh ja, der Song war eigentlich ganz cool. Und also einfach, aber ich finde, da ist die Metal-Community ist da um einiges besser geworden über die letzten Jahrzehnte, als das früher der Fall war. Einfach hochhören. Checkt's neue Sachen aus, checkt's Playlists aus, auf allen Social Media Plattformen und auf allen Streaming-Plattformen. Es gibt so viel zum Entdecken. Eine kleine Empfehlung von meiner Seite, der Herr Fenritz, von dem wir gerade geredet haben, von Dark Throne, der hat eine riesige Playlist. Ich glaube, da sind Songs drauf, da kannst du 8 Tage lang durchhören. Und der stellt da alles Mögliche, also ganz alte Sachen, also von ZZ Top über irgendwelche Elektro-Sachen, über irgendwelche alten Metal-Bands, die keine Sau mehr kennt, die in die 80er-Platten rausgebracht haben auf einem Indie-Label und sowas. Und da kann man immer Sachen entdecken. Da habe ich zum Beispiel diese Hellas, die habe ich auf der Playlist von Fenritz entdeckt. Einfach neue Sachen ausprobieren und nicht immer die gleichen alten 5 Platten anhören, die man sich schon immer anhört. Oder die gleichen 5 Bands folgen, denen man schon immer folgt.
Ja, weise Worte zum Schluss. Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für ein sehr spannendes und interessantes Gespräch. Und ja, wir sind gespannt, wie es dem, ja, deinem Karrierezweig Metal oder Extreme Metal, wie es mit dem weitergeht. Vielleicht kommt ja da noch was auf uns zu. Würde uns sehr freuen, da was zu hören. Und ja, vielen Dank. Und ich darf sagen, wir sehen uns mal auf jeden Fall, wenn du auf der Bühne stehst. Bis dann. Servus. Ciao.